Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Sitzung. Sie hat das Thema Sporttraumatologie für Allgemeinmedizinerinnen. Wir alle wissen, dass die Allgemeinmedizin sozusagen an vorderster Front tätig ist und dass vielfach Fragen, aber auch gewisse diagnostische Vorkommnisse primär an die Allgemeinmedizin herangetragen werden. Und hier denke ich, ist es wichtig im kollegialen Schulterschluss, dass wir einen Gedankenaustausch und auch einen Know-how-Austausch vornehmen, nämlich, dass Sie informiert sind, was in welcher Situation zu tun wäre. Und ich freue mich sehr, dass ich hochkarätigste Exponenten und Persönlichkeiten der Kinderorthopädie heute hier in der Gesellschaft der Ärzte begrüßen kann. Einerseits wird mit dem Vortrag Korrektur posttraumatischer Deformitäten an der oberen Extremität Herr Kollege Sebastian Farr gebeten, mit seinen Ausführungen zu beginnen, und ich begrüße gleichzeitig auch den Vorstand der Abteilung für Kinderorthopädie und Fußchirurgie des Orthopädischen Spitals Speising, Herrn Kollegen Rudolf Ganger. Herr Kollege Farr, wenn ich Sie bitten darf, mit Ihren Ausführungen zu beginnen.
Ja, herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Es ist mir eine große Freude, hier in diesen tollen Hallen referieren zu dürfen. Es geht hier um häufige Fehlbildungen posttraumatischer Natur, die sich nach teilweise kleineren Bagatelltraumata als auch größeren Traumata entwickeln können. Und wie schon eingangs erwähnt, auch gerade an vorderster Front, wenn man in der Praxis bzw. Ordination Kinder sieht, sicherlich von Vorteil ist, wenn man hier einige Deformitäten kennt, erkennen kann und weiß, wie man vorgeht oder wo man das weiterschicken kann. Das ist eine Agenda für den heutigen Abend. Ein paar häufige Krankheitsbilder möchte ich hier eben präsentieren. Fangen wir mit dem Oberarm an. Cubitus varus und valgus ist etwas, was sehr häufig in der Praxis zu sehen ist, sei das in pädiatrischer Praxis, als auch natürlich bei uns in der Kinderhandsprechstunde. Solche Achsfehlstellungen sind häufige Komplikationen nach suprakondylären Humerusfrakturen. Die Inzidenz ist nicht ganz klar, aber wird mit 30, teilweise sogar bis 60% dieser Frakturen beschrieben. Das heißt, es ist ein sehr, sehr häufiges Problem, wo natürlich die Ausprägung, ob das mild oder stark auftritt, variieren kann. Die Ursachen hierfür sind einerseits chirurgische Malreposition, Fehlverheilung oder Abrutsch nach Gipsruhigstellung. Das heißt, das kann man teilweise sogar vermeiden, teilweise ist es auch schwer zu erkennen. Grundsätzlich ist es so, dass Veränderungen der Angulation teilweise bis zu einem gewissen Grad tolerierbar sind, allerdings keine Rotationsveränderungen, weil das in der Praxis gröbere Probleme auslösen kann. Das ist eine Klassifikation, wo man sieht, wie der Humerus brechen kann. Wie Sie hier sehen, passiert das sehr oft in einer Extensionsfehlstellung, teilweise, wie man am Bild rechts unten sieht, in einer Rotationsfehlstellung, wo man diesen klassischen Sporn ventralseitig sieht. Das sind dann quasi die unfallchirurgischen Erstkontakte mit so einer Fraktur. So ein kindlicher Ellbogen muss dann natürlich auch in der Hitze des Traumagefechtes richtig reponiert und fixiert werden. Hier gibt es diverse Winkel, an denen man sich in der Praxis orientieren kann, sei es in der AP-Ebene, also auch in der seitlichen Ebene, um sicherzustellen, dass die Korrektur gut, korrekt und legeartis erfolgt ist. Grundsätzlich mit der Frage nach Korrekturpotenzial, es wird ja oft gesagt, naja, es ist ein Kind, es remodelliert alles von selber. Das trifft so nicht immer zu, muss man leider sagen. Es hängt davon ab, einerseits, wo ist die Fraktur, wie ist das Alter, insbesondere bei Kindern unter 10 Jahren ist generell die Remodellierung deutlich besser. Es ist vor allem metaphysär besser, als wenn ein Bruch in der Schaftebene vorliegt. Je weiter proximal das zumindest beim Humerus ist oder distal beim Unterarm, also je näher an den großen Wachstumsfugen, desto besser ist das Remodellierungspotenzial. Und es ist auch abhängig von der funktionellen Beanspruchung, das heißt, wenn der Korrekturreiz fehlt, sei es statisch oder funktionell, dann bleibt eher eine Fehlstellung bestehen. Wie gesagt, nicht jede kindliche Fraktur remodelt sich und wir an der Kinderhandambulanz sehen dann natürlich viele Fälle, wo das Ganze eben schief gegangen ist. Cubitus varus oder valgus ist einerseits eine kosmetische Fehlstellung, allerdings kann es auch zu Ulnaris-Irritationen kommen, Schmerzen im Ellbogenbereich, einer chronischen Innenrotationsfehlstellung, wie schon angesprochen. Es ist selten oder kaum wirklich ein funktionelles Problem. Hingegen die sagittalen Fehlstellungen, das heißt, wenn der Humerus in Streck- oder Beugestellung verheilt ist, können sehr wohl eine funktionelle Einschränkung bei Beugung oder Streckung auslösen, was natürlich für Alltagsfunktionen wie Telefonieren, Greifen, Überkopftätigkeiten ein Problem darstellen kann. Hier sieht man so eine Winkelmessung von einem Ellbogen, der in einer Varusfehlstellung verheilt ist. Man kann natürlich mit mannigfaltigen Methoden diese Fehlstellungen berechnen. Man kann die Rotationsfehler etwas schwieriger berechnen, das ist eher klinisches Augenmaß gegeben, um sowas feststellen zu können. Hier sehen Sie so einen Fall, der klassischerweise dann mit so einer Golfschlägerdeformität verheilt ist, also in einer Varusfehlstellung. Und man sieht hier auch sehr schön, dass durch diese Varusfehlstellung der Nervus ulnaris, der hier verläuft, durch den Trizeps eingezwickt wird. Das heißt, nur um Ihnen zu zeigen, dass hier so eine Fehlstellung durchaus sogar Nervenprobleme auslösen kann. Ja, so sieht man, wie etwas im Alltag ausschaut. Das ist jetzt allerdings ein Cubitus valgus, also eine gegenteilige Fehlstellung, die etwas seltener oder deutlich seltener auftritt. Was kann man machen? Grundsätzlich sagt man, wenn eine Seitendifferenz vorliegt, die mindestens 25 Grad beträgt, ist eine Korrektur gerechtfertigt, beziehungsweise wenn natürlich neurologische Symptome, Bewegungseinschränkungen etc. vorliegen oder die Deformität fortschreitet. Der Zeitpunkt ist relativ zu sehen. Es gibt keine Literatur, die wirklich bestätigt hat, dass man es nach dem pubertären Wachstumsschub machen muss. Natürlich ist es sehr häufig so, dass die Eltern lieber abwarten möchten, aber man weiß aus der gängigen Praxis, dass selbst bei einem 7-8-jährigen Kind so eine deutliche Flexionsfehlstellung ein großes Problem darstellen kann und deswegen auch eine frühzeitige Korrektur gerechtfertigt sein kann. Die Rezidivgefahr unserer Erfahrung nach ist generell sehr gering. Was gibt es für Methoden, um Ihnen hier auch als Allgemeinmediziner und geschätzte Kollegen ein paar orthopädische Techniken näher bringen zu können? Es gibt Hemiepiphysiothesen, wo immer mehr Literatur kommt, das heißt, es wird die Wachstumsfuge auf einer Seite blockiert, der Ellbogen wächst dann über die Jahre gerade, allerdings muss man da sehr, sehr früh beginnen mit 4-5 Jahren und das ist jetzt nicht das Hauptkollektiv, wo so ein Bruch auftritt. Es gibt Korrekturosteotomien, mannigfaltiger Methoden, wo Keile rausgeschnitten werden, wo domförmige Schnitte gemacht werden, dreieckige Schnitte. Es gibt teilweise sogar die Möglichkeit, dass man das mit externem Fixateur korrigiert. Das ist jetzt dem Chirurgen überlassen, was hier seine Lieblingsspielwiese darstellt. Und es gibt sogar in den letzten Jahren immer mehr 3D-Korrekturmethoden, wo man mit maßgeschneiderten Schablonen hier eine ganz perfekte Korrektur machen kann, die sich an der Gegenseite, die gesund natürlich ist im Idealfall, ausrichtet und quasi eine perfekte Anatomie wiederherstellen kann. Hier sehen Sie so ein 3D-Druckmodell, was dann quasi an dem Knochen angelegt wird. Der Knochen wird, also es ist genau die Sägerichtung, die Fixationsrichtung vorgefertigt und vorgegeben und dann wird der Knochen quasi ganz perfekt korrigiert und dadurch ist die Korrektur einfach präziser. So sieht das dann aus, quasi wenn das mit Bohrdrähten fixiert ist. Was jetzt den Ellbogen betrifft, möchte ich Ihnen noch über zwei weitere posttraumatische Probleme erzählen. Die Montecchia-Fraktur, die eigentlich seit mehreren Jahrhunderten bekannt ist, ist an sich eine eher seltene Fraktur, aber das Problem hierfür ist, dass eine übersehene Läsion große Probleme auslösen kann. Wie Sie hier sehen, auf diesem Bild besteht diese Fraktur aus einem Bruch der Elle und gleichzeitig einer Luxation des Speichenköpfchens. Das kann in verschiedenste Richtungen eintreten und führt dann zu einer Degeneration dieses Gelenkes, wo der Radiuskopf da ist. Das wird oft sehr, sehr häufig übersehen am Anfang, kann aber zu Arthrose, Schmerzen und eben sehr frühzeitigen Problemen führen. Das heißt, so eine Montecia-Fraktur wird dann als chronische Montecia bezeichnet. Hier sehen Sie so einen Fall. Es ist natürlich im täglichen Alltag in der unfallchirurgischen Ambulanz oft schwierig, manche Sachen zu sehen. Hier sieht man schon, dass das Speichenköpfchen nicht an Locotypico ist. Auch hier sollte das in einer Linie mit dem Capitulum verlaufen. Und schon hier im Kontrollröntgen sollte eigentlich auffallen, dass das Speichenköpfchen nicht gut eingerichtet wurde. So ist der Patient dann zu mir gekommen. Natürlich wird die Fehlstellung immer stärker, die Probleme immer größer und das muss dann operativ korrigiert werden, was mittels einer, also was so früh wie möglich gemacht werden muss, weil wenn das Speichenköpfchen degeneriert, geht das Gelenk kaputt, das kann man dann nicht mehr herstellen. Da gibt es verschiedenste Methoden, eben die Elle muss korrigiert werden, das Speichenköpfchen wieder eingerenkt werden. Ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail gehen, teilweise machen die Kollegen das auch mit externem Fixateur, um das Speichenköpfchen langsam einzurichten. Jedenfalls sehen Sie hier, dass so ein vermeintlich kleines Problem schon riesige Folgen haben kann. Ja, mit Bohrdraht sollte man das auch nicht fixieren, weil dann kann sowas abbrechen, wenn hier auswärtig ein Gipswechsel gemacht wird. Eine Seitenbandinstabilität, auch das kommt bei Kindern vor durch eine Ellbogenluxation. Sie wissen, im Zeitalter des Trampolinspringens, der gröberen sportlichen Betätigung kommen immer mehr Verletzungen vom kindlichen Ellbogen in die Ambulanzen und das kommt sehr häufig mit einer Avulsion des medialen Epikondylus einher, wo dann quasi im Kindes- und Jugendalter das Band stabil genug ist, aber die Wachstumszone ausreißt und dann kommt es natürlich zu einer Seitenbandinstabilität. Auch so etwas macht dann natürlich Schmerzen, Bewegungseinschränkungen. Der Ellbogen ist locker und klappt auf und sowas muss man dann natürlich auch reparieren, weil das Ganze einfach nicht belassen werden kann. Muss dann natürlich auch früh funktionell behandelt werden, weil sonst ein potenzielles Gefahr für eine Gelenksteife besteht. Hier sehen Sie so ein Beispiel von so einem fehlverheilten Fragment, also schon eine chronische Läsion. Zusätzlich war hier eine sogenannte Osteochondrosis dissecans, das heißt eine Nekrose des Humerus distal vorhanden. Das wird dann angeschraubt, Seitenband fixiert, eine autologe Sehne verwendet. Sowas wird sehr oft in der Orthopädie verwendet, weil der Körper hier das beste Ersatzteillager darstellt, um auch solche Sachen beheben zu können. Hier sehen Sie so einen Situs, das sieht man jetzt schlecht, aber das ist eine sehr dünne Narbenplatte hier gewesen. Da wird dieses Sehnentransplantat eingezogen und das Ganze fixiert und der Knabe hatte dann eine sehr schöne Beweglichkeit. Kommen wir nun zum Unterarm. Auch hier natürlich gibt es mannigfaltige Probleme, die auftreten können nach einem Unfall. Ich möchte Ihnen hier die distale Radiuswachstumsfugenverletzung nahebringen, weil das natürlich eine häufige Fraktur ist. Und insbesondere, wenn eine solche Speichenverletzung verspätet reponiert wird, das heißt über 7 Tage nach dem initialen Trauma, ist hier eine relativ hohe Inzidenz von teilweise bis zu 4-5% aller Speichenfrakturen anzutreffen. Genaue Korrelation gibt es nicht zwischen Ausmaß der Dislokation, Frakturtyp etc. Aber ich möchte Ihnen einfach zeigen, was es hier für Probleme geben kann. Bilder folgen gleich. Es ist so, dass wenn so eine Wachstumsstörung eintritt und ein geringer Längenunterschied auftritt zwischen Elle und Speiche, wenn natürlich die Knochen gleich lang sein sollten, ist das grundsätzlich kein Problem. Wenn aber ein gröberer Längenunterschied eintritt, dann muss natürlich dieses Problem behoben werden, werden Sie gleich Bilder sehen. Und das kann man natürlich machen, indem man entweder diese Brücke, die durch diesen Bruch und diese Fehlverheilung entsteht, auflöst. Wenn das einen kleineren Anteil darstellt oder wenn das ein größerer Anteil ist, muss man die Wachstumsfuge dann komplett zerstören und eben die Knochenlänge ausgleichen. Hier sehen Sie so einen Fall, ein 11-jähriger Knabe, der konservativ versorgt wurde. Man sieht hier sehr schön, dass die Wachstumsfuge eine Brücke gebildet hat. Der hatte Achsabweichung, Einschränkungen, Alltagsbeschwerden. Muss man natürlich mittels CT schauen, wie groß diese Brücke ist. Hier sehen Sie, das ist ungefähr ein Viertel, vielleicht ein Fünftel des Durchmessers. Auch hier ein kleineres Areal, das ist eine ideale Indikation, um das zu resezieren. Es wird dann ein Fettgewebe interponiert, sogenannte OP nach Langenskjöld. Und hier sehen Sie dann im Verlauf, schon in 3 Monaten hat sich hier die Speiche um 15 Grad wieder aufgerichtet, weil quasi der körpereigene Drall des Remodelings hier gegriffen hat. Das ist natürlich bei Kindern sehr schön, weil die das ausnützen, dieses Remodellierungspotenzial. So hat das danach ausgeschaut. Sie sehen trotz allem hier, dass die Elle ein klein wenig zu lang war, was aber hier dann trotzdem im Alltag überhaupt keine Probleme gemacht hat. Das heißt, der junge Mann war beschwerdefrei. Hier sehen Sie auch einen schönen Fall, wo natürlich zunächst einmal alle auf diese Problematik hier geschaut haben, aber nicht gemerkt haben, dass hier vorne auch eine Begleitverletzung war. Und diesen Fall hat man dann hier im Alltag bei uns so gesehen. Massive Radialdeviation, fast wie eine Radiusdysplasie, und dann muss man natürlich mit gröberen, invasiveren Methoden schauen, dass man den Knochen ausgleicht, sogenannter Hexapod-Fixateur, wo quasi durch dreidimensionale Korrektur, also einerseits die Länge, man kann die Rotation, die verschiedenen Achsen korrigieren, Situation korrigiert wurde und eine nahezu annähernd physiologische Situation wiederhergestellt werden konnte. Ja, auch bei Kindern kann es ab und zu sein, dass, wenn die OP-Techniken nicht korrekt eingesetzt werden, eine Fehlverheilung eintritt. Hier wurde eine Unterarmfraktur, also Elle und Speiche, schlecht versorgt, wo sich dann eine Pseudarthrose, also eine Fehlverheilung, eingestellt hat. Die wurde dann ebenfalls durch das eigene Ersatzteillager, sprich einen Beckenkammspan, zur Ausheilung gebracht. Das funktioniert an sich sehr gut bei Kindern. Und dann gibt es manchmal Fälle, wo man auf den ersten Blick nicht weiß, was ist jetzt das Problem. Also hier schaut das nach einer Ellenfraktur aus. Der Kenner, der sich mit sowas beschäftigt, sieht allerdings schon, dass das eine Art zystische Läsion hier ist. Das ist nichts ganz Normales, sondern eine chronisch fehlverheilende Ellenfraktur, die aufgrund einer angeborenen Pseudarthrose bei einer Neurofibromatose entstanden ist. Das heißt, auch Kinder, die Begleiterkrankungen haben, die dem Kinderorthopäden dann geläufig sind, können so etwas ausbilden. Das wurde dann mit einem Periostlappen, der gestielt transplantiert wurde, das heißt von der Speiche ein Periostlappen gehoben, hinübergeklappt, und das hat schon nach wenigen Wochen einen massiv guten Kallus gebildet. Also wie Sie sehen, das eigene Körperheilungspotenzial kann hier sehr schön ausgeschöpft werden. Hier ist so ein ähnlicher Fall, eine kongenitale Radiuspseudarthrose, ist im Ausland, glaube ich, 4 oder 5 Mal versorgt worden, ist dann so zu uns gekommen. Das riecht schon nach einem kongenitalen Problem, was man natürlich wissen muss, sonst rührt man das an und fährt ein. Wurde hier ebenfalls versorgt, zunächst mit einem freien Fibulasparen, das heißt, das Wadenbein wird mit Gefäßen transplantiert, mikrochirurgisch transplantiert. Der junge Mann hat dann hier jetzt noch rezent eine Verlängerung in 2. Sitzung gekriegt, um die Speiche in eine gute Position zu bringen. Kommen wir nun zur Hand. Auch hier gibt es Probleme. Das Kambein, wie Ihnen wahrscheinlich geläufig ist, ist ein Knochen, der ein sehr, sehr schlechtes Heilungspotenzial besitzt, insbesondere bei Erwachsenen. Bei Kindern ist das wesentlich selten. Also wesentlich seltener, nur ca. 1,5% aller Kambeinfrakturen. Aber auch hier, wenn die Kinder älter sind, das heißt Jugendliche, insbesondere Basketballspieler, die auf die Hand fallen, können so etwas erleiden, gerade wenn die Fehlverheilung an einer blöden Stelle auftritt, das heißt im proximalen Pol des Kambeins. Das heißt, wie Sie sehen, es kann ein milder, imponierend oder vermeintlich mild imponierender Handgelenkschmerz bei einem Jugendlichen alles oder nichts sein, weil natürlich die Jugendlichen teilweise auch nicht schildern im häuslichen Setting, was jetzt vorgefallen ist, oder sich denken, das bedeutet nichts. Und hier muss man dann eben auch so eine Läsion zur Ausheilung bringen mit Osteosynthesematerial, Beckenkammsparen oder teilweise vaskularisierten Methoden. Hier sehen Sie so einen Fall, chronische Skaphoid-Pseudarthrose, die nicht verheilt ist. Hier sehen Sie schon, dass mit der Durchblutung des Knochens etwas massiv nicht stimmt. Der Knochen wurde dann mit so einem Span versorgt und ist sehr, sehr schön verheilt. Das war jetzt ein anderer Fall, der sogar 4 Jahre auseinander ist zwischen ersten Trauma und Versorgung, also wirklich eine sehr schlechte Voraussetzung, wie man hier schon sieht, eine riesige Zyste in diesem Knochen. Und hier gibt es dann die Möglichkeit, eben wie bei diesem freien Fibula-Transfer, dass man mit einem Knochenstück aus dem unbelasteten Areal der Femortrochlea quasi diesen Knochen wiederherstellt. An diesem Verfahren war ein Österreicher maßgeblich beteiligt, da können wir sehr stolz sein. So hat das dann ausgeschaut, wie dieser Span fixiert wurde. Das Kambein konnte sehr schön zur Ausheilung gebracht werden. Das war 4 Monate postoperativ, das war dann 7 Jahre postoperativ. Das heißt, ein sehr schönes Ergebnis. Und jetzt kommen wir noch zu dem kleinsten Areal der Hand, zu den Fingergelenken. Ja, auch da wissen wir, gerade insbesondere mit sportlicher Beteiligung der Kinder, immer mehr sportlich kompetitiven Veranstaltungen können hier Probleme auftreten. Und ich erzähle Ihnen über diese Luxation des proximalen Interphalangealgelenkes, weil gerade dieses Gelenk häufig bei Volleyball, Basketballsport betroffen ist, weil durch dieses Trauma, dass der Ball axial aufschlägt, kann es hier zu einer Überstreckung, also Hyperextension kommen. Diese Kinder kommen eben mit Beschwerden in den Gelenken, natürlich gibt es das bei Erwachsenen auch. Diese Platte der Kapsel reißt hier aus, das kann sich dann auch verhaken, das Ganze. Und auch hier gibt es Methoden, wo man natürlich dieses Gelenk wiederherstellen muss. Auch hier bedient man sich des eigenen Körpers, nämlich des Hamatums, also eines Anteils der Handwurzelknochen, also der distalen Handwurzelreihe. Hier sehen Sie so einen Fall. Das war natürlich jetzt schon ein älterer Jugendlicher mit, ich glaube, 16 Jahren, wo man schon sieht, dass das hier komplett fehlverheilt ist. Das ist natürlich potenziell Gefahr für eine massive Gelenkssteife und ein Riesenproblem im Alltag. Hier wird dann das Gelenk aufgeklappt, dieses kaputte Gelenksareal entfernt, dieses Hamatumstück, was Sie hier sehen aus der Handwurzelreihe, wird hier passgenau eingepfalzt, verschraubt und ermöglicht dann quasi wieder eine annähernd volle Beweglichkeit, wenn man das natürlich frühzeitig remobilisieren lässt. Das heißt, die Messages meines Vortrages, posttraumatische Deformitäten bei Kindern sind sehr häufig an der oberen Extremität. An bestimmten Lokalisationen gibt es ein Remodeling, das heißt, da kann das Wachstumspotenzial ausgenutzt werden, insbesondere wenn es nahe an den Wachstumsfugen ist. Engmaschige Kontrollen sind sicherlich bei einigen Pathologien gerechtfertigt, was natürlich im Spitalsalltag, wie wir wissen, teilweise nicht funktioniert, dass man jede vermeintliche Kleinigkeit jahrelang nachkontrolliert. Aber bei manchen Dingen muss man wirklich auf der Hut sein und gerade auch als Allgemeinmediziner oder im Umfeld bekannten Freundeskreis, jeder kennt Kinder, hat Kinder und hat mit Kindern zu tun, hier die Ohren offen halten, ob es hier notwendig ist, vielleicht doch eine kinderorthopädische Abklärung durchzuführen. Was man auch sagen muss, funktionelle Defizite von Kindern werden oft nicht kommuniziert. Das Kind sagt dann nicht, ich kann das und das nicht, das macht es einfach nicht oder macht es anders oder es fällt einfach nicht auf. Deswegen teilweise merken das die Eltern dann auch erst Monate später, dass hier ein Problem möglicherweise vorlag. Trotz allem, eben gerade deswegen kann eine frühzeitige Korrektur teilweise gerechtfertigt sein. Operative Korrekturen bedarfen verschiedener Techniken mit verschiedenen Osteosynthesematerialien. Da muss man gut ausgebildet sein. Natürlich geht das teilweise in die orthoplastische Rekonstruktion, mikrochirurgische Rekonstruktion, wo an einem speziellen Zentrum mit einem gewissen Umfeld gearbeitet werden muss, wo wirklich jeder weiß, was er tut und was der nächste Schritt ist. Und an dieser Stelle bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Stehe gerne für jedwede Fragen zur Verfügung.
Vielen Dank, Kollege Pfarr, für diesen Überblick und für diese detailreiche Präsentation. Ich denke, eine Frage, die sich wohl in der allgemeinen Praxis immer wieder ergeben kann, es wird ein Röntgen gemacht und man findet dort eine Knochenzyste. Und jetzt ist die Frage an den Hausarzt, niedergelassenen Bereich, naja, Herr Doktor, was oder Frau Doktor, was machen wir denn damit? Nicht? Und da gibt es einerseits ja die Möglichkeit, und da würde ich Sie bitten, vielleicht aus Ihrer Sicht gibt es eine Größe, wo man sagt, na eher gescheiter operieren, das wird bald brechen, oder wartet man zu? Da würde ich Sie bitten, ein bisschen was dazu zu sagen.
Ja, also Knochenzysten gibt es an mehreren Gegenden des Skelettapparates, sehr häufig am Oberarmbereich, die werden auch teilweise erst durch einen Knochenbruch erkannt, also zufällig akzidentiell erkannt. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ist der Knochen sehr dünn, hat der Patient Schmerzen, ist das Kind extrem aktiv, es gibt natürlich sportlich besonders aktive Kinder mit Kontaktsport, Fußball etc., da gibt es keine klare Regel, es gibt auch international keine klaren Richtlinien, da ist es sicherlich sinnvoll, dass man das Kind an einen Kinderorthopäden überweist, ganz einfach deswegen, weil man auch wissen muss, was ist es für eine Zyste. Es gibt verschiedene Zysten, die meisten sind natürlich gutartig, aber der Teufel schläft nie. Es gibt auch sehr invasive, wachsende Zysten. Es gibt Zysten an der Hand, es gibt Zysten im Unterarm. Also es ist hier eine Abklärung sinnvoll. Bei manchen Fällen braucht man sogar auch eine Biopsie, um zu schauen, was ist es. Das heißt, wie gesagt, hier würde ich durchaus raten, eine Abklärung durchzuführen. Es muss nicht jedes Mal gleich ein MRT dabei sein, aber weil man dann natürlich auch die Eltern teilweise verunsichert, aber grundsätzlich eine Abklärung mit Röntgen beim Orthopäden ist dann sicher zielführend.
Vielen Dank. Eine weitere Sache, die mich auch immer wieder als Abteilungsvorstand begleitet hat, war die Frage, bei einer Monteggia-Fraktur hat man also die Luxation des Radiusköpfchens übersehen. Das ist eine dann letztendlich eine chronische Situation, wie Sie es geschildert haben. Jetzt ist die Frage, da gibt es auch die Vorgangsweise, dass man das Radiusköpfchen einfach reseziert. Ist das auch für einen Orthopäden eine Möglichkeit oder ist das eine zu brüske Vorgangsweise?
Das ist eine Salvage Procedure, eine Rettungsoperation, wenn wirklich diese chronische Monteggia-Fraktur so lange bestanden hat, also wirklich Jahre, dass das Radiusköpfchen degenerativ verändert ist, dass man das nicht mehr reponieren kann, dass das im Weg steht, dass die Patienten nicht mehr beugen können. Ja. Dann kann es sein, dass man das entfernen muss, aber damit handelt man sich wieder mannigfaltige weitere Probleme ein, wie zum Beispiel Handgelenkschmerzen. Das heißt, sollte man zurückhaltend sein. Aber gerade, wie Sie das sehr schön anführen, gerade so ein Problem kann ein Kind potenziell mit 14, 15 zu einem fast Invaliden machen, weil das einen kaputten Ellbogen hat. Das soll einfach nur die Wichtigkeit auch zeigen, dieses Problems und gerade dieser sehr hässlichen Pathologie.
Frühkinderorthopädisch vorstellen.
Frühkinderorthopädisch schöne Röntgenbilder machen, keine Röntgenbilder akzeptieren, die verwackelt, verdreht sind. Es sorgt sich für mich natürlich etwas leichter, weil ich nicht im Großkampf einer Ambulanz, viele Patienten bei uns, aber natürlich eine Unfallambulanz ist immer sehr, sehr busy und es sollte trotzdem nicht übersehen werden. Trotz allem eben deswegen ist es eine Kardiläsion, wie man so schön sagt. Also eine leider sehr häufig vor dem Richter landende Fraktur.
Genau. Gut, wenn es, jetzt schaue ich noch, ob im Internet haben wir auch keine Anfrage. Offensichtlich war alles klar und ich danke sehr herzlich.
Herzlichen Dank.
Danke sehr herzlich.